Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinung rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist eine Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche, als Gespräch von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker aus dem Redaktionsteam der Aktienbörse und der AB Daily. Diese Sendung wurde am 23.09. aufgezeichnet und am gleichen Tage bereits im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker Opinion Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Themencheck hier im Bernecker TV, das Gespräch mit Hans A. Bernecker. Der Rücksetzer am Markt ist natürlich eine gute Gelegenheit einzuordnen, nicht nur das Makroumfeld, sondern auch auf einzelne Aktien und Einzelthemen zu schauen. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir schauen in Richtung der amerikanischen Notenbank, aber auch Einzeltitel sollen hier auftauchen, beispielsweise Tesla, immer wieder ein elektrisierender Faktor am Markt. Wir schauen auch auf Siemens, auf Fresenius, Infineon, Hannover Rück und weiteres mehr. Ich wünsche Ihnen vorab schon mal eine gewinnbringende Sendung. Gleich geht's los. Ich grüße Hans A. Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker.
Ich begrüße Sie ebenfalls. Einen schönen guten Morgen.
Herr Bernecker, der Aktienmarkt atmet durch. Insbesondere in der amerikanischen Technologieszene waren in der jüngeren Vergangenheit einige markante Rücksätze angesetzt, was ja nicht überraschend kommt und eigentlich auch Sinn macht, den Markt bereinigt. In den Medien ist man ja schnell dabei, bei solchen Rücksätzen irgendwelche Gründe aus dem Hut hervorzuzaubern. Zuletzt wurde das Thema Covid-19 bzw. Corona wieder etwas bemüht. Ist das wirklich ein Einflussfaktor für die Börse? Ist das tatsächlich der wesentliche Faktor für diese kleine Korrektur, die wir sehen?
Also wir haben zwei Dinge zu berücksichtigen. Einmal natürlich die verständlichen Ängste über in Sachen Corona oder einer zweiten Welle. Das ist menschlich und natürlich. Führt mindestens zur Zurückhaltung. Das andere ist das alte Thema. Die Techs sind nach wie vor noch überbewertet. Die Konsolidierung oder die Korrektur ist noch nicht beendet. Die wird nicht im Crash-Verfahren laufen, sondern so wie ich es mehrfach erläutert habe, schrittweise bis etwa in der Größenordnung des Nasdaq von etwa 10.000, 10.200, legen Sie mich auf 100 Punkte nicht fest. Da fehlten gestern noch ungefähr 700 oder 800 Punkte und die werden wir jetzt abarbeiten. Also Dramatik steckt da nicht drin, aber es ist eine deutliche Entspannung. Sie müssen sich mal überlegen, das hat es noch nie gegeben. Im August waren alleine 20 Milliarden Dollar allein in Optionsscheinen engagiert. Eine Zahl, die so fantastisch klingt für jeden, der damit umgehen kann, dass man automatisch von einer deutlichen Korrektur dann für alle diese Spekulanten ausgehen muss, die bis gestern etwa, soweit die Zahlen stimmen, etwa 8 Milliarden davon schon mal verloren haben. Die müssen alle schlicht und einfach verbrannt werden. Erst dann ist der Markt sauber. Und dann haben wir auch einen neuen Trendansatz. Übertragen auf den DAX, der ja nun mal davon lebt oder mindestens indirekt lebt, gilt das Gleiche. Wir bewegen uns nach wie vor in der bekannten Bandbreite zwischen 12.000 und 13.000. 12.500 haben wir schon mal erreicht in den letzten zwei Tagen. 12.000 wäre mir lieber, denn dann ergäbe sich eine deutlich überverkaufte Marktlage, die bis zur Stunde noch nicht gegeben ist. Und erst darin läge der eigentliche Ansatz für einen neuen Schwung. Also ein bisschen Geduld. Mehr ist nicht nötig.
Herr Bernecker, die Kapitalmärkte werden ja nicht nur durch die Realwirtschaft und nicht mal nur durch die Erwartungen an die Realwirtschaft getragen und gespeist, sondern letztlich auch durch die Menge des Geldes, durch die Menge der Liquidität im System. Schauen wir in dem Kontext vielleicht mal mit einem Seitenblick auf die amerikanische Notenbank. Die Bilanzsumme der Fed war ja im Kontext von Corona massiv nach oben gefahren worden, ungefähr 3 Billionen Dollar innerhalb von wenigen Wochen. Wenn man die jüngste Rhetorik der Fed sieht, inklusive des etwas veränderten Blicks auf das Themenfeld Inflation, könnte man denken, dass hier weiter Vollgas gegeben wird. Aber tatsächlich tritt die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank schon seit einer ganzen Reihe von Wochen mehr oder weniger auf der Stelle. Fehlt der Börse also hier zunächst auch mal so ein bisschen der Sprit im Tank?
Ja, wenn Sie so wollen, ja. Das, was die Fed kürzlich bekannt gegeben hat, also ja, ihre etwas lockere Politik andererseits hinsichtlich der Beurteilung der Inflation, sehe ich anders. Und jeder eigentlich erfahrene Mann auf diesem Gebiet weiß, eine Zentralbank muss immer lügen oder zumindest die Unwahrheit sagen. Das ist nun mal so, damit sie nicht spekulativ angreifbar ist oder nicht voraussehbar ist. Und das, was Herr Bauer kürzlich gesagt hat, hinsichtlich der Inflation, ist die eine Seite der Medaille und sie wird nun das tun, was sie notwendigerweise tun muss. Der kürzliche hohe Liquiditätsbedarf in der Krise war nachvollziehbar und richtig gewesen, keine Frage. Nun beginnt die Phase der Stagnation, das heißt, sie wird die Bilanzsumme in kleinen Schritten äußerst vorsichtig zurückfahren müssen. Das ist einmal schon beinahe schiefgegangen, vor gut 2 Jahren, ab September, Oktober 2018, als sie damals in etwas Forscherform die zeitweise die Bilanzsumme um 35 Milliarden reduziert hat. Und alle großen Techs, die damaligen Klumpenrisiken sind im Wesentlichen die gleichen, haben innerhalb der folgenden etwa 9-10 Wochen rund 25% verloren. Das war damals die Ursache, dass auch der DAX in die Knie ging, wie Sie sich erinnern. Nicht dramatisch, aber erkennbar. Und das Gleiche steht nun ebenfalls bevor. Sie wird also, ich darf das ganz klar sagen, nicht mehr ausweiten, sondern ihre Bilanzsumme stagnieren oder vorsichtig, sehr vorsichtig zurückfahren müssen. Wie der Markt darauf reagiert, insbesondere für die überbewerteten Titel, wo ja die großen Long-Positionen stecken, das wird sich noch zeigen. Ich bin nicht pessimistisch, aber ich habe Geduld. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Man muss es nur richtig einordnen.
Ja. Bleiben wir noch kurz stehen bei dem Themenfeld Inflation. Das amerikanische Congressional Budget Office hat dieser Tage ja eine langfristige Projektion an die amerikanische oder für die amerikanische Staatsverschuldung in Privatbesitz vorgelegt. Demnach könnte die Schuldenquote von 98% des BIP in diesem Jahr auf 195% im Jahr 2050 steigen. Man macht eine so lange Projektion natürlich nur bedingt Sinn. Es können sich viele Faktoren natürlich ändern, aber zumindest ist die Fahrtrichtung damit angedeutet. Und insofern die Frage, wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass die Inflation zu einem ganz wesentlichen Element und Instrument wird, um mit dieser hohen Staatsverschuldung umzugehen und sie real gerechnet dann zumindest zum Teil zurückzuführen?
Inflationen kommen immer auf leisen Sohlen. Niemand kann sie anschalten und niemand kann sie ausschalten. Sie entwickeln sich in der realen Wirtschaft. Ich beschreibe das auf der Seite 1 der nächsten Aktienbörse, da können Sie das nachvollziehen. Dazu muss man nicht besonders klug sein, sondern man muss nur die Geschichte kennen, wie eben die Inflation sich entwickelt. Die brauchbaren Vergleiche kann man zurückführen bis etwa, jetzt sagen wir mal Ludwig den 16., um mal ein Datum zu setzen. Also sagen wir mal fast 300 Jahre. Das ist nachvollziehbar und richtig. Und ich wiederhole, niemand kann eine solche Hochrechnung glaubbar vortragen, wie umgekehrt ein Abschalten oder Anschalten von Inflation über die Zinsen. Jede Notenbank kann immer nur reagieren darauf und nie agieren. In diesen zwei Unterschieden liegt die Zukunft der Entwicklung von Inflation und anschließend Zinsen. Notenbank kann die kurzen Zinsen zum Beispiel jederzeit von heute auf morgen ändern. Schon die langen Zinsen kann sie gar nicht ändern. Die entstehen nämlich im Markt. Und die Notenbank ist klug beraten, es nicht zu versuchen. Die Bundesbank hat es nie gemacht und die FED, ich betone am langen Ende, ebenfalls nicht. Also ich sehe die ganze Diskussion äußerst gelassen.
Spannende Zeiten sind das an der Börse, meine Damen und Herren. Und generell ist ja der Herbst oft ein guter Zeitpunkt, um nochmal eine Lagebestimmung vorzunehmen und zu schauen, wie man die Segel so in den Wind hängen kann, dass man möglichst viel Fahrtwind, sprich Performance, abgreifen kann. Hilfreich kann es dann natürlich sein, wenn man bei der Entscheidungsfindung und bei der Nachjustierung auch auf reichlich Börsenerfahrung zurückgreifen kann. Wir haben anzubieten 110 Jahre Börsenerfahrung beim Webinar am 8.10.2020, gebündelt in den beiden Personen Hans A. Bernecker und Heiko Thieme, die dieses Webinar als Referenten gestalten werden. Ich werde voraussichtlich die Moderation bei diesem Event machen. 8.10. Merken Sie sich das gerne vor und melden Sie sich auch gerne frühzeitig an, denn bis zum 30.09. gilt der Frühbucherpreis. Anschließend wird es etwas teurer. Wie können Sie sich anmelden? Gehen Sie gerne auf die Webseite www.bernecker.info und von dort haben Sie es relativ leicht, sich verlinken zu lassen auf einer Website mit weiteren Informationen und dann auch der Anmeldemöglichkeit. Herr Wernicke, kommen wir zurück zum Aktienmarkt, schon dabei zunächst in Richtung USA, nämlich auf Tesla. Gestern war ja nicht nur die Hauptversammlung, sondern auch der Battery Day. Beispielsweise Bloomberg berichtete über zwei markante Zahlen. Zum einen das Ziel eines 25.000 Dollar Autos bis 2023 und zum anderen die Zahl von 20 Millionen produzierter Autos pro Jahr, wohlgemerkt. Das wird wohl per 2023 eher nicht zu schaffen sein, ist aber natürlich ein denkbar ambitioniertes Ziel. Nichtsdestotrotz, erstens, zwei Fragen. Also erstens, trauen Sie Elon Musk eine solche Entwicklung tatsächlich zu? Und zweitens, müssen die deutschen Player bei einem Preis von 25.000 Dollar für ein Tesla-Auto nicht noch nervöser werden?
Naja, sie sind ja schon nervös genug. Das, was Herr Musk jetzt vorträgt, sind Überspanntheiten. Darauf achte ich nicht, die nehme ich zur Kenntnis, meinetwegen kann ich auch darüber schmunzeln. 400 Milliarden Dollar Marktwert für Tesla in der jetzigen Verfassung und trotz der enormen Fortschritte oder des Vorsprungs, den Tesla nun mal hat, sind eine nicht glaubwürdige Zahl, die dauerhaft hält. Ich habe das immer wieder gesagt und deshalb gehe ich short. Short heißt nicht, dass die in den Keller fallen und sie werden sich nicht halbieren oder derartiges, aber ich wiederhole, 400 Milliarden sind zu viel, bei 300 Milliarden oder in dieser Größenordnung werden wir uns wahrscheinlich treffen. Und dann ist der einigermaßen der Tesla-Vorsprung immer noch gut eingepreist und aber realistisch. Also unterscheiden wir bitte zwischen unternehmerischen Ambitionen, die man vertreten kann, keine Frage, und den tatsächlichen Bewertungen, wie sie im Markt nun mal immer, und dafür ist die Börse ja da, stattfinden.
Okay, schauen wir auf den deutschen Kurszettel mit einem großen Schlaglicht, nämlich Siemens. Die Aktie hat sich ja von dem März-Tief sehr, sehr deutlich erholen können. Bei ungefähr 118, 120 Euro ungefähr scheint allerdings zunächst einmal der Deckel auf dem Topf zu liegen. Und so kann man sich die Frage stellen, wie geht es weiter bei diesem DAX-Schwergewicht? Wie ist Ihre Sicht auf Siemens inklusive der Strategie auch rund um Siemens Energy? Reicht die Power für einen Ausbruch oder ist jetzt erstmal Boxenstopp angesagt?
Das kann ich nicht beantworten. Am Montag ist es soweit. Siemens Energy wird ja abgerechnet und zugeteilt. Und die Differenzen in der Bewertung von Siemens Energy gehen ja enorm auseinander. Mehrere Banken, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley haben sich ja dazu geäußert. Und die Bewertungen für die Energy liegen zwischen 17,5 und sogar 33, also fast Milliarden Euro. Also eine unglaubliche Spanne. Was daraus kommt, weiß ich nicht. Denn Siemens Energy in seiner Konzeption, so wie bisher, plus Gamesa, ist eine kranke Gesellschaft. Allerdings mit dem guten Ansatz zur Gesundung. Das muss man fairerweise sagen. Immerhin 77 Milliarden Euro Auftragsbestand, die genaue Gliederung ist nicht bekannt, sind immerhin ein Ansatz, daraus etwas zu machen. Insgesamt ist das zunächst mal eine Mogelpackung, aber in einer Mogelpackung kann ja auch was Gutes stecken. Also, ab Montag wissen wir, wie es gehen soll. Die nächsten 2-3 Tage werden wir sehen, wie der Markt sich einpendelt, wo Akteure tätig sind, wie auch immer. Und darauf achte ich sehr genau. Ich werde also schauen, wie der Markt diese sehr komplexe Geschichte einordnet. Und darauf werde ich dann reagieren. Ein Vorgriff ist unmöglich.
Aufspaltung als Strategie, dabei kann man den Blick natürlich auch auf eine ganz andere Branche richten, nämlich Gesundheit, und zwar im DAX, nämlich Fresenius. Die Aktie hängt in den Seilen, gerade in den letzten Wochen ergab sich doch eine recht markante, auffällige, relative Schwäche gegenüber dem DAX. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit oder auch die Notwendigkeit, dass sich auch ein Player wie Fresenius in kleinere Scheibchen schneidet und auf diese Weise Mehrwerte schafft für die Aktionäre?
Nicht in kleinere Scheibchen, sondern in drei Teile oder zwei Teile mindestens. Fresenius ist wunderbar, hat sich wunderbar entwickelt in den letzten 20 Jahren. Auf zwei Beinen. Einmal Kliniken und zum anderen das sogenannte Kabi-Geschäft. Die sonstigen kleinen Teile lassen wir weg und natürlich die Beteiligung an Fresenius Medical. Eine Aufteilung liegt nahe, denn Kabi hat mit Klinik nichts zu tun. Klinik kann sich nur so entwickeln, dass die Klinikszene in Deutschland und Europa nur über den Erwerb anderer Kliniken möglich ist. Dazu braucht man eine eigene Konzeption, eine eigene Finanzierung und eine eigene Organisation. Die hat mit Kabi nichts zu tun. Also eine Aufspaltung von in mindestens zwei Teilen würde Herrn Sturm mit Sicherheit mehr Spielraum geben, aktiv tätig zu werden. Das Problem ist, der Großaktionär, die Krömer Stiftung, Grünhalde-Fresenius Stiftung, mit 58%, vertreten im Aufsichtsrat durch einen Herrn, der fast so alt ist wie ich, der älteste AR im DAX mit dem höchsten Gehalt und, naja, der Neigung, noch dabei bleiben zu wollen. Über diesen Herrn, der nun mal dort eng verbunden ist, aus historischen Zeiten heraus, läuft das Ganze. Ich darf das mal ganz frech sagen. Solche Herren müssen weg. Solche Personen gehören nicht mehr in den Aufsichtsrat einer modernen Gesellschaft. Nur so geht es. Das gilt leider für etwa 6 Firmen im DAX ebenfalls. Ich kann Herrn Sturm nur wünschen, dass er das irgendwie bewerkstelligt, Aufteilung vorzunehmen. Und dann ist Fresenius ein wirklicher, ja, ein neuer Konzern oder 2 neue Konzerne. Das gilt, ich betone nochmal, für viele Unternehmen in Deutschland, leider. Aber es wird höchste Zeit, dass dies beseitigt wird.
Herr Wernicke, bisher weitgehend abgekoppelt vom Schwächeanfall in der amerikanischen Tech-Welt, zeigt sich Infineon. Nach dem März-Tief folgt hier eine sehr, sehr deutliche Aufwärtsbewegung. Ich glaube, es waren etwa 150% nach oben. Nun kann man ja von unterschiedlichen Seiten auf die Medaille schauen. Ist das relative Stärke bei der Infineon-Aktie und damit ein weiteres Kaufargument? Oder aber, dass hier ein temporärer Rücksetzer noch bevorsteht und man entsprechend erstmal abwarten sollte? Wie schauen Sie auf Infineon?
Das kommt darauf an, wie Herr Bloss es schafft, die Infineon-Palette, die Produktpalette weiter auszubauen. Das geht nicht ohne Akquisition von kleineren Spezialisten. Wenn Infineon seine Weltmarktrolle immer noch, Position 7, glaube ich, oder 6 ist es immer noch, halten will, bedarf es der Aufnahme von Spezialisten. Das ist nun mal so, das kann man nicht alles im Hause selbst entwickeln, das kann keiner. Das kann überhaupt auch die Amerikaner nicht. Also geht es darum, viel Geld in die Hand zu nehmen, um damit eben meistens, glaube ich, amerikanische Spezialisten kaufen zu können. Dann kommt es darauf an, wie reagiert der Markt darauf? Ist die Finanzierung machbar für eine deutsche Firma in Deutschland oder in New York? Und nur so geht es weiter. Da kann ich nur sagen, ich kann Herrn Bloss nur die Daumen drücken, dass er dies irgendwie im Hause durchsetzen kann. Das ist nicht ganz einfach, denn Sie wissen, die Analysten haben sich schon beim letzten Kauf in Höhe von 6 Milliarden schwer getan mit ihren Argumenten, weil sie nicht verstehen, warum es in diesem Sektor nötig ist, diesen Weg der Strategie, wie ich ihn beschrieben habe, konsequent, schrittweise, nicht hektisch, aber in Größenordnung umzusetzen, die nun mal in die Milliarden gehen, was in Deutschland ein bisschen ein großes Problem ist. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Infineon oder der Chef seine Linie fortsetzen kann. Dann kann ich auch sagen, ich bleibe bei meinem Kursziel von zunächst 28, ist nicht ambitiös und mehr. Aber die Voraussetzung muss da sein.
Herr Wernicke, Infineon zeigte Stärke, eine andere Aktie, die Schwäche zeigte in der letzten Zeit, ist Hannover Rück, deutlich unter die Räder gekommen. Dabei hatte der Rückversicherer ja in junger Zeit durchaus Optimismus an den Tag gelegt in Bezug auf Preissteigerungen in der Schadenrückversicherung. Ich zitiere aus der Meldung, Hannover Rück sieht profitable Wachstumschancen auf breiter Ebene. Zitat Ende. Was halten Sie derzeit von der Aktie? Ist der aktuelle Rücksetzer eine Chance, hier nochmal in ein Top-Hochqualitätsunternehmen einzusteigen?
Wir leben im Moment in einer Situation, wo alles, was mit Ideen und mit Perspektiven zu tun hat, honoriert wird. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig, aber jedenfalls sehr lebendig. Das ist nun mal so. Unternehmen, die ein sehr solides Geschäft haben. Also Hannover Rück ist die Nummer 5 im Rückversicherungsgeschäft und die Nummer 1 Münchner Rück ebenfalls. Das sind äußerst solide, aber nicht sehr fantasievolle Investments. Das muss man nun mal sagen. Und mit Rendite oder Dividendenrendite alleine komme ich im Moment heute nicht weiter. Oder ich biete eine besondere Perspektive, also seitens der Firma. Die würde dann honoriert werden. Hannover Rück als Tochter von Talanx, naja, die machen das äußerst solide, wie gesagt, sehr gut berechenbar, aber ohne jede Fantasie. Dann fragt sich jeder Investor, groß wie klein, ja, warum soll ich die denn kaufen? Ich kaufe an der Börse nun mal Erwartungen. Hoffnungen, Erwartungen, Ziele, Perspektiven. Nur das wird auch weiterhin im Wesentlichen belohnt. Es muss nicht immer Tesla sein, es muss nicht Amazon sein, aber es muss eine Perspektive haben. Also in diesem Falle, wer einen mit einer guten Dividendenrendite leben kann, einverstanden, ist es ein Kauf.
Herr Wernicke, schauen wir auf ein Duo, was derzeit ordentlich auf die Finger bekommen hat, nämlich United Internet und 1&1 Drillisch. Es gab die kalte Dusche für die Aktionäre. Auf der einen Seite setzt das Scharmützel von Donald Trump und China ja Fragezeichen in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit Huawei. Andererseits ist nun der Streit mit Telefonica Germany, was auch in den kommenden Jahren die Ergebnisrechnung belasten kann, wenn man nicht zu einer Einigung findet. Wie geht man mit solchen Absturzaktien derzeit um? United Internet und 1&1 Drillisch.
Der Chef persönlich und Großaktionär muss sich erklären. Das ist seine Seite, das ist seine Sache. Er hat das Ganze leitet es ja oder hat es bisher aufgebaut. Der Konflikt mit den Spaniern als Großaktionär von Telefonica Deutschland war abzusehen. Er lag im Raum und er ist letztlich lösbar. Die Frage ist nur, wie geht jetzt Internet oder United Internet und die Tochter damit um? Das ist die eine Seite für die nachhaltige Ertragslage, wenn dieser Kompromiss so steht, wie er bisher bekannt geworden ist. Das heißt, die Ertragsqualität von United Internet wird sich leicht reduzieren. Nicht merkant, aber doch deutlich. Denn sie sind ja Reseller und leben von der Marge. Das ist also in Ordnung. Offen ist natürlich die Frage, wie die Finanzierung der 5G-Ambitionen von Mutter und Tochter, also United Internet und 1&1 nunmehr durchgeführt werden können. A, die Investitionen und B, die Finanzierung. Im Unterbau gab es immer wieder das Gerücht oder wurde auch jetzt noch gesagt, aber es ist nicht verbindlich, dass die Beteiligung der Chinesen als technischer Ausrüster und als Finanziers des Netzes immer noch gehofft wird. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Ob das politisch akzeptiert würde, kann ich nicht beurteilen. Vermutlich gibt es einen Kompromiss. Nämlich so, dass eine Objektgesellschaft gegründet wird, die dann die Finanzierung von 5G übernimmt und daran sind dann die Chinesen beteiligt und vielleicht noch andere Investoren, um das Ganze in einer Art, wie soll ich sagen, politischen Gesamtkonzeption dem Markt oder der Politik verkaufen zu können. Eine komplexe Sache. Herr Dommermuth halte ich für fähig, das hinzukriegen, aber da braucht man Geduld. Was ich ihm empfehle, ist, dass er zügig sagt, in welcher Richtung er denkt und in welcher Richtung er die Gruppe nun führen will und muss. Ich bin long gegangen, den Absturz von 28% habe ich sofort aufgegriffen in der Aktienbörse bzw. Abideli und dabei bleibe ich. Neue Höchstkurse gibt es nicht, die sind vorerst nicht drin, aber eine Art Comeback-Spekulation bis zu den Notierungen von etwa vor dem Zusammenbruch oder sagen wir von Februar, März. Besser gesagt Januar, Februar.
Herr Wernicke, das Manager-Magazin reichte in der vergangenen Woche eine interessante Story herum, nämlich eine mögliche Beteiligung von Volkswagen an Sixt. Rund 15% werden dabei als mögliche oder geplante Beteiligungshöhe genannt. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Manöver? Was würde dies für die Sixt-Aktie bedeuten, die sich ja von dem Tief auch eigentlich schon ganz gut erholt hat?
Och, das ist eine gute Unterstützung, das glaube ich schon, das macht Sinn. Was sich Sixt dabei gedacht hat, weiß ich eigentlich nicht so richtig. Das ist eher ein Indiz dafür, dass sie gern einen stärkeren Partner im Rücken hätten. Das glaube ich ist richtig. Denn die Ausweitung in Amerika hat ja sehr gut begonnen und die kürzlichen Erwerbungen von über 10 oder glaube ich 15 Stützpunkten an den Airports in Amerika oder in den USA sind ebenfalls ein geschickter Schachzug zu einem sehr günstigen Preis. Aber nun hängen wir alle, die damit zusammenhängen, also die Airlines und die Mietwagen und andere Gesellschaften am Luftverkehr. Und das ist wiederum eine Frage der Öffnung der Verkehrsverhältnisse, sowohl in den Ländern als auch an den Flughäfen, sodass SIXT sicherlich ganz gut beraten ist, einen finanzstarken Partner aufzunehmen. Für VW ist das ein Nebengeschäft. Sie hatten ja schon einmal mit Eurorent das Gleiche. Das ist damals nicht so erfolgreich gelaufen. Ob es jetzt eine wesentliche Erwerbung oder strategischer Vorteil ist, möchte ich bezweifeln. Sie sollen sich lieber darauf konzentrieren, sich im Autobau und in der Darstellung als Konzern weltweit zu positionieren oder zu konkretisieren, was sie wollen und wie sie es wollen, als solche Beteiligungen einzugehen. Sie merken also, ich nehme das zur Kenntnis, aber nicht mehr.
Herr Bernecke, abschließend noch der Blick auf eine Aktie, die wahrscheinlich gar nicht im medialen Rampenlicht steht und auch gar nicht zu den Lieblingen gehört an der Börse. Elring Klinger. Die Aktie hat sich charttechnisch auch noch nicht ganz freischwimmen können, aber das charttechnische Bild ist durchaus konstruktiv. Die Aktie liegt ja auch sehr, sehr weit unter den früheren Kursspitzen. Im Jahr 2016 lagen wir, glaube ich, noch bei mehr als 24 Euro. Jetzt sind es ungefähr 6 Euro. Nun sind Zylinderkopfdichtungen ganz sicher nicht unbedingt die Story, die jetzt elektrisiert im aktuellen E-Mobility-Umfeld. Aber Elring Klinger ist ja doch etwas breiter aufgestellt. Es geht nicht nur mit Zylinderkopfdichtung. Und man steht auch nicht auf der Stelle. Man forscht. Im vergangenen Jahr hat man für Forschung und Entwicklung ungefähr 4,7% des Umsatzes springen lassen. Wie geht man mit einer solchen Aktie um? Natürlich nicht als Schwergewicht. Aber ist das eine Beimischung im Depot?
Beimischung ist ein schwieriges Wort. Alle Zulieferer und deren Charts können Sie aufeinander legen. Elring Klinger, Leoni, die beiden LKW-Zulieferer SAW Holland oder auch Joswerke oder auch Schaeffler, wie auch immer. Sie stecken alle in der gleichen Situation. Sie sind Zulieferer und sie sind weitgehend oder fast zu 100% abhängig von dem, was die Autokonzerne ihnen vorgegeben haben. Also produzieren sie dies und jenes hin und her. Das haben sie seit 50 Jahren gemacht. Und nun kommen sie mit der E-Mobility zum einen und mit der Krise im Autobau in Deutschland zum anderen in einer Situation, die existenzbedrohend ist. Als mit Vierzylinder-Kopfdichtungen ist sicherlich noch Bedarf da. Aber die Elring Klinger und der Chef Wolf müssen sich nun umstellen auf die nächste oder Alternative oder Ergänzung, nämlich E-Mobility. Wie sie das machen, überlasse ich dem schwäbischen Erfindern. Da sind die wohl super und ich bin ganz sicher, dass sie es schaffen werden. Nur sie müssen wissen, was von oben, also von den Konzernen, von ihnen erwartet oder verlangt wird. Das gleiche gilt für Leoni und für die anderen. Leoni kostet 170 Millionen nur noch. Elring Klinger kostet 370 Millionen Euro. Also das ist so viel wie ein Ticket im Kino. Billiger gibt es nichts. Aber, ich wiederhole, die gesamte deutsche Autoindustrie hat 4 Jahre lang nach der Pleite oder dem Konflikt bei VW Zeit gehabt, sich ordentlich darauf vorzubereiten, welche Konsequenzen der Rückzug aus Diesel und der Umstieg in E-Mobility für den Lkw-Bereich, also Brennstoffzelle, nunmehr vorbereiten bzw. umbauen müssen. Wie immer sind die Deutschen etwas, na sagen wir mal, langsam. Und wenn sie es dann gepackt haben, wird es gehen. Aber der Umbau, der kostet sehr viel Nerven und er kostet Geld. Genauso wie vor etwa 40 Jahren ist das Gleiche passiert mit dem deutschen Werkzeugbau. Das werden die meisten, die sich nicht mehr erinnern. Natürlich Namen wie Gildemeister, Mittler und Deckel und wie die Namen alle hießen, waren Weltfirmen. Sie alle sind daran gescheitert, dass sie den Dreh nicht frühzeitig zum Computer, also zur Computersteuerung gefunden hatten. Die Japaner haben sie voll an die Wand gefahren. Herausgekommen ist dann eine Firma, die jetzt noch übrig ist, nämlich Gildemeister oder DMG. DMG, als immer noch Weltmarktführer, aber nach einer sehr, sehr schwierigen Periode des Umbaus. Ich habe das alles miterlebt, zum Teil persönlich, weil ich damit zu tun hatte. Und genauso läuft es jetzt bei den deutschen Zulieferern. Sie werden es packen. Aber Pleiten gehören dazu, bis sie endlich soweit sind. Das ist schwierig. DMG ist ja der Abkürzung von Declemaro Gildemeister, was da davon noch übrig geblieben ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der gesamte Zuliefererbereich wird natürlich überleben, soweit er börsennotiert ist. Der Auffangfonds, der jetzt gegründet wird oder schon gegründet ist, unter der Leitung von Herrn Wiese, er soll 500 Millionen Euro sammeln als Fonds, um sich an kleineren Unternehmen zu beteiligen oder diese ganze zu übernehmen, insbesondere Familienbetriebe. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Sicherlich eine zusätzliche Stütze für die Sanierung des deutschen Autobaus. Sie merken also, das ist ein sehr breites Feld. Da kann man nur auf eine Firma zu achten, geht nicht. Ich muss alle im Blick haben. Je nachdem, wie die Qualität des Management ist, diese Herausforderungen wirklich anzugehen. Im Übrigen ist Herr Wolf von Ehring Klinger einer der intensivsten auf diesem Gebiet und wahrscheinlich auch der erfolgreichste.
Meine Damen und Herren, damit sind wir an das Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Gedanken, Ihre Erfahrung. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie heute dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch einen sehr erfolgreichen und sehr guten sonnigen Tag. Machen Sie es gut.
Das wünsche ich Ihnen ebenfalls.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hanse A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.